Dann begrüße ich Sie zur Vorlesung der Geschichte und Ästhetik der audiovisuellen und digitalen Medien Teil 2, erster Teil Ökonomie, also Spielästhetik. Wir sind ja mitten in den Aufdröselungen der Spielmechaniken und da ist einer der größeren Punkte in jedem Spiel die Ökonomie. Also die Frage, wie Währungen, Güter, Ressourcen fließen, wo sie herkommen, wo sie hingehen, wie sie sich umwandeln lassen und was ganz spannend ist in den letzten Jahren, halt zunehmend die Verquickung mit der Ökonomie außerhalb des Spiels. Sie sehen im Hintergrund das Auktionshaus von World of Warcraft, einer der ökonomisch interessanteren Orte, weil dort wirklich Preise nach Angebot und Nachfrage verhandelt werden und nicht von Blizzard vorgegeben sind. Jeder kann zum beliebigen Preis was anbieten, aber da Tausende gleichzeitig Waren anbieten, wird es sich relativ rasch herauskristallisieren, welcher Preis angemessen ist und welcher nicht. Auch das mache ich ja selten. Ich habe natürlich immer meine Quellen, aber gerade bei Computerspielökonomie gibt es gar nicht so viel, wenn es dann auch im Bereich Balancing geht, was Sie im nächsten Semester erwartet. Da gibt es gar nicht so viel, was man nachlesen kann. Es gibt von Ernest Adams die Fundamentals of Game Design, da gibt es ein Kapitel zu Ökonomie und Balancing. Von ihm zusammen mit Joris Dormans, der seine Dissertation dazu geschrieben hat, was zu Game Mechanics und einer Notationsform, die ich Ihnen auch heute vorstelle, um Spielökonomien zu beschreiben. Denn die Aufgabe ist ja einerseits die Analyse, also Sie schauen sich Ihre Spiele an, andererseits, wenn Sie aber Spiele entwickeln, auch die Frage, wie kann man diese ökonomischen Flüsse verbessern. Das ist bei manchen Spielen, habe ich Ihnen ja bei der Simulationsvorlesung auch schon erzählt, ist es so, dass Sie aus den ökonomischen Strukturen des Spieles Ableitungen machen können, wie Ökonomie überhaupt funktioniert. Also wie funktioniert die Ökonomie einer Stadt oder diese ganzen Aufbau- und Wirtschaftsspiele. Die sind nicht völlig aus der Luft gegriffen, sondern zum Teil sind das Strukturen, die Sie dann auch in solchen Verhandlungen, sollen wir das Gebäude abreißen oder sanieren. Da geht es um genau ähnliche Argumente. Also wenn Sie es schaffen, Spielökonomien zu analysieren, können Sie auch ökonomische Strukturen in der Außenwelt analysieren. Was sind die Elemente, um die es geht heute? Einerseits sind es Ressourcen, also das sind so die Tokens, die von Item zu Item fließen. Das sind Punkte, Gold, Zeit oder Schaden pro Sekunde etc. Es gibt Speicher, in denen diese Ressourcen aufbewahrt werden. Und es gibt Game Objects, die bestimmte ökonomische Funktionen erfüllen. Also die sind Quellen, da kommen Punkte her, da gibt es Gold oder Sie können da halt auf den Stein klopfen und dann kriegen Sie irgendwelche Ressourcen. Es gibt Senken, da verschwinden diese Ressourcen, unwiederbringlich. Es gibt Konversionen, da werden die von dem einen in einen anderen umgewandelt. Und es gibt einen Tausch. Tausch im Gegensatz zur Konversion bedeutet aber, die ursprünglichen Ressourcen sind noch vorhanden. Gibt es in Spielen gar nicht so oft. Also manchmal können Sie zu einem Händler gehen und dann geben Sie was und dann hat er es und Sie können es sich wieder zurückkaufen. Häufig sind statt Tausch aber dann doch Konversionen im Spiel. So, was für Eigenschaften haben diese Elemente, insbesondere, also wie kann man das beschreiben, wenn ich auf so ein Game Object treffe, ob es ein Händler ist oder eine Mine oder irgendetwas, wo ich meine Ressourcen loswerde, kann ich mir schon mal fragen, ist das eine unendliche oder eine endliche Ressource oder eine unendliche oder eine endliche Quelle? Unendliche Quellen, da können Sie immer wieder hingehen, ist so üblicherweise dann der Speicherpunkt, dann kriegen Sie Ihr ganzes Leben zurück. Und da können Sie jedes Mal hingehen, Sie kriegen wieder Ihr ganzes Leben und Ihr Mana und so wird alles wieder aufgefrischt. In dem Fall hat man es mit einer unendlichen Ressource zu tun. Bei World of Warcraft können Sie diese Steine abklopfen, also das Erz, und wenn Sie dann 2 Minuten später wieder hinkommen, ist es wieder da. Oder irgendein Monster können Sie legen und dann kommen Sie wieder und es ist wieder da und es gibt wieder Punkte. Das wäre eine unendliche Ressource. Im Gegensatz zu endlichen Ressourcen, das können Sie einmal abbauen oder 10-mal oder wie viel auch immer drin ist und dann ist Schluss. Das wäre bei Echtzeitstrategiespielen häufig so. Da gibt es halt irgendwelche Mineralien oder Rohstoffe und die können Sie abbauen und die Minen sind dann irgendwann leer und dann müssen Sie umziehen. Und es ist natürlich ein Anreiz, dass Sie Ihr Territorium ausweiten und woanders hingehen, um diese Ressource zu finden. Das wäre so ein Unterscheidungsmerkmal. Ein anderes ist die Quelle oder dieses Objekt deterministisch, also vorhersagbar oder probabilistisch? Das muss nicht nur eine Quelle sein, es kann auch ein Händler sein, wo Sie was tauschen. Hat der immer denselben Preis? Haben alle Händler im Spiel denselben Preis? Oder wird das ausgewürfelt oder von irgendwelchen anderen Faktoren abhängig gemacht? Wetter oder wie lange Sie im Spiel sind? Das ist dann wichtig, wenn Sie handeln wollen, wenn Sie sagen, ich will wirklich hier was einkaufen, billig und dort teuer verkaufen. Dann müssen Sie natürlich wissen, kann ich zuverlässig sagen, wie teuer es dort ist, oder wird das jedes Mal aufs Neue ausgewürfelt. Es gibt solche, wenn es probabilistisch ist, gibt es solche Symbole wie ein kleines Würfelzeichen oder die aus den Pen and Paper Spielen 3D 5 plus 2, also drei fünfseitige Würfel. Plus fünfseitige Würfel sind ja zehnseitige geteilt durch zwei und dann noch zwei dazu addieren. Oder mit 75%iger Wahrscheinlichkeit droppt dieses Monster dieses oder jene Item. Und dann ist die Frage, funktioniert es automatisch? Sie müssen nur da drauflaufen, dann kriegen Sie die Ressource oder dann wird die Ressource Ihnen abgezogen oder irgendwas passiert. Ist es interaktiv? Sie müssen irgendeinen Hebel umlegen, Sie müssen mit was reden. Also Sie können insbesondere auch verhindern, dass es zu diesem Tausch oder dem Abzug oder dem Gewinn kommt. Ist es nur am Anfang so, also wenn Sie das Spiel starten oder das Level zum ersten Mal betreten, dann wird diese Quelle aktiviert oder dann können Sie können halt dann handeln? Oder ist es passiv, also das ist zwar passiert, aber Sie müssen eigentlich gar nichts dafür tun. Dann ist die Frage der Produktions- oder Verbrauchsrate. Was kommt also daraus? Das wird durch diese Pfeile signalisiert mit Zahlen daran. Also zum Beispiel 5 Items kommen, jedes Mal, wenn Sie da vorbeikriegen, kriegen Sie 3 Federn oder was auch immer, 3 Gold. Oder es wechselt hin und her, dass manchmal gibt es halt Resource Conversion with an Unlimited Flow Rate, also dass Sie eben nicht wissen, wie können Sie beliebig viel darüber tauschen oder darüber abgeben oder gibt es auch nur maximal 10 pro Versuch. So, und dann gibt es Quellen, die sind monovalent oder auch Tauscher oder Konverter, die können nur eine Währung nehmen, andere sind polyvalent, die können mehrere Währungen haben. Also üblicherweise gibt es den Heiltrank für die XPs und den Mana-Trank für das Mana, aber es gibt ganz selten den Supertrank, dann kriegen sie halt Heilung und Mana. Das wäre dann eine polyvalente Quelle und ansonsten sind diese anderen Tränke monovalente Quellen. Das sind so ein paar Begriffe, mit denen Sie ökonomische Objekte überhaupt erstmal beschreiben können. Und dann schauen wir uns an, um welche Ressourcen es geht. Das hatten wir ja im Grunde genommen, also einiges schon letzte Woche gesehen, also Game Objects, Power-Ups, Sterne, Münzen, Diamanten, Leben, Mana, siehe letzte Woche. Das sind Ressourcen, die ökonomisch auch eingebettet sind, also die gebrauchen Sie und die verbrauchen Sie und die sammeln Sie auf und können Sie dann auch in Ihrem Inventory verpacken. Was ich letzte Woche in dem gesagt habe, in dem Punkt, also das sind knappe Güter und knappe Güter sind Zentrum ökonomischen Handelns. Hinzu kommen Währungen. In manchen Spielen gibt es nur eine, Gold oder Gold, Kupfer, Silber. Manchmal gibt es, so wie hier in Neverwinter, gibt es dann gleich mehrere Dutzend Währungen, Premium-Währungen. Jede Fraktion hat ihre eigenen oder bestimmte Landstriche haben andere Währungen. Also es gibt sowas wie Soft-Currencies, wie Münzen oder Hard-Currency, wie Diamonds. Experience Points wäre eine Währung in so einem Spiel oder Rankings, wenn Sie irgendwo aufsteigen und die Ranks können sich dann auch noch je nach Fraktion unterscheiden. Zeit ist eine Währung in manchen Spielen, wenn Sie sie dazu gewinnen können. Also wenn es Punkte gibt, in denen Ihnen zusätzlich Zeit gegeben wird. Friends, die Freundesliste ist eine Währung, die ist zum Teil in der Spielwelt, also wie viele Verbündete haben Sie, zum Teil aber auch außerhalb der Spielwelt. Denken Sie an das beliebte Spiel Facebook und Twitter, in denen es ja auch solche Währungen gibt, also wo ja auch klar ist, die Zahl der Daumen bei YouTube oder die Zahl der Follower oder der Friends sind ja vielfach mehr so ein Sammelobjekt. Niemand hat 200 Freunde, das glaubt auch niemand, oder 2 Millionen Freunde, aber man hat halt irgendwie mehr zu sagen, wenn man da viele von der Währung auf dem Konto hat. Oder Visitors auf so einer Webseite, wie viele gucken sich eigentlich mein Angebot an. Das ist dann für nicht unbedingt als Spiel ausgewiesene interaktive Angebote, aber letztlich, ob das Spiel jetzt Facebook heißt oder Second Life, hatte ich ja schon auch schon mal erwähnt, ist ja gar nicht so groß der Unterschied. Gut, also das ist das eine und dann gibt es andere, also spezielle Währungen, zum Beispiel der Score ist ja ganz beliebt bei Spielen, also Spiele sind mit Punkten groß geworden. Inzwischen nimmt es wieder ab, nein, es nimmt wieder zu durch diese Free-to-Play-Titel oder diese Launch-Games, aber Scores, so als Punktestand, hat in vielen Spielen das Interesse verloren, also man kriegt Erfahrungspunkte, damit levelt man sich irgendwie hoch, aber es gibt beim Spielende nicht, du hast so und so viele Punkte erlangt. Wenn es das gibt, ist es so eine nette Statistik, aber die hat meistens keinen spielrelevanten Wert mehr. Das ist so ein Relikt aus der Arcade-Zeit und damit dann aus der Homecomputer-Zeit. Da war das mal eine große Nummer, wer hat wie viele Punkte. Inzwischen ist der Score eher eine Währung. Also sie haben so und so viele Items eingesammelt auf dem Weg, so und so viele Meter sind sie gelaufen, Coins gesammelt. Und dann kriegen sie halt so einen Punktestand. Der taucht dann auch manchmal in irgendeiner Highscore-Liste auf, Hall of Fame, wie sie heißen. Da kann man sich dann schon vergleichen, aber das ist nicht mehr in vielen Spielen. Es gibt so ein paar und da ist dann der Score wieder enorm wichtig, gerade wenn es auch so ein Ranking gibt. Bei Clash of Clans gibt es ja eine Menge Scores, also wie viele Pokale haben sie, aber dann auch welchen Rang haben sie in ihrer Liga oder in ihrem Clan. Und es kann durchaus sein, dass es überhaupt nicht das eine mit dem anderen übereinstimmt. Also dass sie vielleicht nicht die meisten Pokale da haben, aber ihr Level, ihr blau umrandeter Level irgendwie höher ist. Und also da gibt es verschiedene Listen, sodass mehrere sich als die besten Spieler wählen können. Klassischerweise ist die Hall of Fame, so wie Link's Saberwolf, so First, Second, Third, also pro Gerät auch, gar nicht unbedingt im Internet, sondern für dieses Gerät oder für dieses Spiel, sodass man irgendwie halt mit so einem Drei-Buchstaben-Kürzel sagen kann, das war meins. Hat aber bei den alten Spielen darüber hinaus auch keine Bedeutung. Wobei die Bedeutung ist halt, sie verleiht dem Spiel Bedeutung, man spielt halt, um in dieser Liste aufzutauchen und seinen Freunden zu zeigen, dass man ein besserer Spieler ist. Aber für das Spiel selber rechnet sich das nicht. Das ist bei den moderneren Spielen anders. Also nochmal zurück bei Temple Run, ist der Score halt auch irgendwie umtauschbar. Dann können Sie neue Items freischalten oder Fähigkeiten. Sie können irgendwas mit den Punkten auch machen, die Sie da erwirtschaften. Und damit schließt sich auch so ein ökonomischer Kreislauf. Die klassische Hall of Fame, das ist Schluss. Also Sie sammeln die Punkte auf und dann werden die da angezeigt. Das ist wie so ein Bankkonto, aber Sie können damit nichts machen. Das ist so, verstarb mit so und so vielen Punkten. Ohne Erben. Und bei den modernen Spielen erbt praktisch der nächste Durchlauf die Punkte des Vorgängers, sodass kein Lauf umsonst war. Auch nicht, wenn man nur die Hälfte des bisherigen Highscores hatte, weil man mit den Punkten halt durch Grinden irgendwas freischalten kann. Also das sorgt dafür, dass Spiele inzwischen ökonomischer werden, weil sie auch so ein ökonomisches Denken, sie gucken immer auf irgendeinen Fortschrittsbalken und schauen, wie weit ist der noch vom nächsten Stern entfernt. Und wenn ich den Fortschrittsbalken voll habe, dann gibt es irgendwas. Das gibt es auch bei WordPress. Noch 2 Posts, dann haben Sie Ihren Score von 20 Posts im Jahr geschafft und so. Also es gibt ja auch solche Versuche, über so eine Ökonomisierung Sie dazu zu motivieren, mehr zu machen. Ist auch einer der Hauptgegenstände der Gamification. Sie kriegen halt irgendeinen Punktestand, ein Level oder ein Badge oder ein Achievement und damit fühlen Sie sich dann hoffentlich besser. Das Ganze muss irgendwo gespeichert werden. Und man unterscheidet eigentlich nur zwischen materiellen und immateriellen Speichern. Also es gibt hier einen Pool mit 5 Ressourcen. Pools werden üblicherweise kreisförmig dargestellt. Es gibt einen leeren Pool oder einen Pool mit 125 Resources. Und naja, materielle Speicher, da kommt dann die Munition rein oder eben ihre Währung, was sie einsammeln. Ihr Rucksack, der kann dann irgendwann voll sein. Und immateriell sind so Dinge wie Zeit oder Fame oder sowas. Das wird auch numerisch ausgedrückt. Also Ihr Ruhm bei der und der Fraktion ist jetzt um 2 Punkte gestiegen oder Ihr Good and Evil Score geht irgendwie hoch, Ihr Moralscore. Das wird dann auch häufig in Form von so einem Fortschrittsbalken oder einer Flasche, die sich füllt oder irgendwas, was sich füllt, wird es dann doch quantifiziert. Aber es gilt als immaterielle Ressource im Gegensatz zu den materiellen. Und es ist dann in der Spiellogik, materielle Speicher muss ich auch irgendwie materialisieren. Immaterielle Speicher muss ich nur auf der HUD anzeigen, also im Head-Up-Display oder irgendwie im Optionsmenü, dass man mal so sieht, wo steht es eigentlich, wie sieht es gerade aus. Aber ich muss in der Geschichte nicht begründen, wieso das jetzt gespeichert wird. Aber wenn Sie materielle Speicher haben, dann müssen Sie halt Taschen mit sich führen, Rucksäcke. Irgendwie muss das dann eingebettet sein, dass der das Zeug jetzt tragen kann. Nur bei Minecraft können Sie ja, wie viel gibt es so eine Rechnung, wenn Sie Diamantenrüstung tragen, wie viel Milliarden Dollar das kosten würde oder wenn Sie 64er Steineblöcke mit sich schleppen, wie stark Steve eigentlich sein müsste. Also es kann durchaus absurd werden, das, was man da materiell speichert, aber es sollte halt irgendwie begründet werden. So, und dann kommen wir zu den Funktionen, Quelle Senke, Konversion Tausch. Quelle, if a resource or entity can come into the game world having not been there before, the mechanic by which it arrives is called a source. Also wenn etwas in die Welt kommt, was vorher noch nicht da war. dann ist es eine Quelle. Quellen gibt es im Universum keine, weil die Energie ist ja nicht in einer, also man kann keine Energie erzeugen aus dem Nichts, man kann immer nur bestehende Energie irgendwie umwandeln. Es verschwindet aber auch keine Energie im Universum. Das ist bei Spielen anders. Da gelten diese Grundgesetze der Entropie nicht. Sie können irgendwo hinkommen und da sprudelt es und sprudelt es aus dem Nichts. Das ist möglich, weil die Game Engine halt Objekte in der Spielwelt erzeugen kann. Was sind so Quellen, Gegner zum Beispiel, sind Quellen für Punkte. Oder Gegner selber spawnen. Die spawnen und dann Punkte können, also sie laufen irgendwie rum und die können sie einsammeln. Und die Gegner spawnen, wenn sie sie erledigen, kommen die einfach wieder. Und so, dass sie permanent bei Space Invaders, gibt es jedes Mal, gibt es dann plötzlich neue Angriffswellen, wo auch immer die herkommen. Und die können sie in Punkte dann umwandeln für sich. Also wenn sie einen abschießen, kriegen sie neue Punkte. Hier ist der berühmte Spawn. Auch bei Minecraft haben sie den Spawner. Das ist also sieht man vor allem nur im Kreativmodus. Da platzieren sie so ein Gitter und da kommen dann im Spiel in vorgesehenen Zeitabschnitten kommen dann regelmäßig irgendwelche Mobs raus. Oder wenn es Nacht wird, dann spawnen in ihrer direkten Umgebung, also 16 Meter, wird dann Inside Mob Spawns activate und so, und dann je nachdem, wo sie sind, in ihrer Umgebung kommen nachts einfach Gegner. Die waren tagsüber nicht da und am Morgen verbrennen die meisten. Manche bleiben dann aber auch da in der Nähe oder verstecken sich. Also das ist so eine Möglichkeit, wie sie die Spielwelt immer neu bevölkern. Gibt es bei ganz vielen Spielen, wenn sie das irgendwie, sie haben da was erledigt und dann gehen sie später nochmal vorbei und dann ist alles wieder repariert und die Autos sind wieder da und alles ist so, als wäre es nie anders gewesen. Und es gibt wenige Spiele, wo sie wirklich die Welt komplett leeren können. Häufig füllt sie sich einfach wieder selber. Eine andere Möglichkeit ist die Produktion. Also sie haben hier solche Quellen, die sind ja endlich, deterministisch, aber endlich bei StarCraft. Also die schicken ihre Drohnen da los, um dieses Mineral abzubauen oder um das Gas abzubauen. Das brauchen sie als Ressource, um es dann halt für die Produktion zu verwenden. Farming in World of Warcraft ist so, Farming heißt das ja auch üblicherweise, wenn man rumgeht, wie so ein Farmer, der halt, so ein Bauer, der durch seine Felder geht und immer mal aberntet. Und der muss natürlich neu aussehen, sodass wieder was wächst. Aber bei den Spielen muss man bei StarCraft, gut, irgendwann ist es leer, dann muss man zu anderen Feldern gehen. Und irgendwann ist auch das letzte Mineral im ganzen Spiel aufgebraucht. Das ist durchaus möglich. Oder in dem ganzen Level. Bei WoW können Sie hier so eine Farming-Route um den Berg. Und die dauert 5 Minuten. Und das ist genau die Zeit, die diese Dinge auch brauchen, um wieder neu aufzutauchen. Und dann gibt es halt im Internet solche Listen, die besten Farming Routes für Mineral oder für Gold oder für irgendwas, bestimmte Kräuter. Altered Mountain in Hillbrand Foothills is simply the best place to mine tin ore. Hier kriegen sie halt Zinn besonders gut. So, müssen sie sich überlegen, warum sie das brauchen, aber da gibt es solche Spots, an denen das besonders einfach ist. Gibt es in vielen Spielen, wo es Respawns gibt. Gibt es solche Hinweise, wo farmt man am besten Souls oder Humanities oder Gold oder Tin oder was auch immer. Hinzu kommt dann noch, dass Gegner bei manchen Spielen ja auch was fallen lassen. Also die spawnen dann praktisch irgendeine Waffe oder man tauscht die dann um. Also die Drop Rate kann man als probabilistische Quelle sich anschauen. Und die Frage ist, nach welcher Wahrscheinlichkeit droppen die das? Und was kann man tun, um diese Wahrscheinlichkeit zu beeinflussen? Das Konzept dahinter heißt Theory Crafting. Das kommt von World of Warcraft, wo einfach Menschen standen und 100-mal die gleichen Monster umgelegt haben, um dann zu notieren, okay, nach alle 70-mal lässt er dann was fallen. Und manchmal sind es auch 1000-mal. Oder sagen, okay, wir sind hier 20 Leute, jeder macht 100 oder jeder macht 50-mal und dann tragen wir die Ergebnisse zusammen. Und das ist wie naturwissenschaftliches Theoriebilden. Wir beobachten etwas, wir haben ein Experiment, führen es durch und dann haben wir ein Ergebnis. Theorycraft is the attempt to mathematically analyze game mechanics in order to gain a better understanding of the inner workings of the game. Man könnte ja auch die Entwickler fragen und sagen, hey, ihr habt das doch da reingeschrieben, gebt uns doch mal eure Tabellen, das machen die nur nicht. Nur im Gegensatz zur Natur, wo man halt nicht das Buch finden kann, in dem die ganzen Naturgesetze drinstehen, gibt es ja die Vorlage schon. Aber wenn man sie nicht hat, muss man sie rekonstruieren und das machen die Theorycraft. Das ist so eine eigene Subszene innerhalb gerade von MMORPGs. Aber auch in anderen Spielen gibt es das. Also wenn Sie zu Dark Souls gehen oder zu den Elder Scrolls rein, gibt es entsprechende Listen im Netz, um diese ganzen probabilistischen Quellen zu entmystifizieren und sagen, okay, du musst da hingehen, am besten morgens und mit nur halber Energie und dann ist die Droprate um 20% höher. Und wenn du diesen Ring trägst, dann lässt er sogar noch sicherer was fallen oder die Anzahl der Gegenstände, die dann kommen, wird größer. Also all das wird zusammengetragen, sodass man dann optimiert diese Quellen ausnutzen kann. Auf der anderen Seite stehen die Senken. A drain is a mechanic that determines the consumption of resources. Also da gehen Ressourcen rein und verschwinden. Da kriegt man nichts für raus, sondern ist einfach weg. Was sind typische Senken? Luft und Leben in Super Mario Galaxy. Also wenn sie unter Wasser sind, verbrauchen sie Luft. Aber sie kriegen nichts für die Luft. Also Zeit, wenn sie so wollen. Aber im Grunde genommen ist das eine Ressource, die verschwindet. Wenn sie auf irgendwas Spitzes oder was Bewegliches treffen, dann verlieren sie so ein Leben. Da haben sie ja oben Life. Da steht noch eine 2, also es gibt so 2/3. Haben sie noch. Und jedes Mal, wenn sie hintreffen, verlieren sie ein Leben. Das Monster aber oder das Hindernis wird dadurch nicht stärker. Also es bekommt diese Energie nicht, sondern die verschwindet im Nichts. Und sie müssen irgendwas essen oder irgendwas einsammeln und dann kriegen sie halt ein Leben zurück. Das wäre dann eine Quelle. In SimCity ist eine Möglichkeit, um das Spiel aufrechtzuerhalten, wir pumpen ja ständig Geld rein. Wir kriegen ja auch ständig Geld, das aus dem Nichts erwirtschaftet wird, weil diese Sims, die da in meiner Stadt wohnen, die generieren ja Steuern durch Arbeit, durch Dinge halt, weil was auch immer da passiert. Das kriege ich und kann es für neue Bauten benutzen, aber irgendwann, wenn ich immer nur Ressourcen in ein System reinpumpe, dann ist es irgendwann saturiert. Also sorgt solche Aufbauspiele sorgen dafür, dass es einen natürlichen Verfall gibt. Also ihre Häuser werden älter, irgendwann reißen sie sie ab oder sie zerfallen von selber. Und dann müssen sie wieder Energien oder Ressourcen reinstecken. Und das ist so eine Möglichkeit, dass man einfach dafür sorgt, dass sie ihre Ökonomie im Gleichgewicht halten, dass die Produktionsrate ungefähr der Verfallsrate entspricht, damit das System im Gleichgewicht bleibt. In EVE Online, wo sie ja Unmengen an Ressourcen aus dem Nichts schöpfen können, weil sie immer wieder die Asteroiden abfarmen oder halt durch Handelsbeziehungen dann dieses Mehrgeld in den Umkreis, in den Umlauf bringen, gibt es eine Möglichkeit, wie sie Ressourcen aus dem System nehmen, das sind diese epischen Raumschlachten, in denen ja wirklich Leute, die halt von den Farmern bis hin zu den Raumschiffbauern und den Piloten, also es gibt ja da sehr komplexe Wirtschaftskreisläufe, die sich aufbauen, aber letztlich in den Raumschlachten werden diese Raumschiffe vernichtet und verschwinden dann auch. Also die kann man dann nicht wieder verwerten. Und diese Ressourcen sind weg und das sind manchmal aber Millionen Credits in dem Spiel, die allerdings durch eine Konversion, die ich Ihnen später noch erwähne, dann auch eine Echtgeldentsprechung haben. Weil bei so einer Raumschlacht können problemlos $70,000 vernichtet werden. Also kein Problem, so ein Echtgeld entsprechend. Aber es ist halt für viele ein Spiel. Und sie haben das Geld ja auch nicht wirklich ausgegeben oder auch nicht wirklich reingesteckt, sondern tatsächlich nur Spielzeit. Und keiner hat je versucht, das wirklich auch umzusetzen in echtes Geld. Solche Spielökonomien, hier sehen Sie mal bei EVE Online, die Quarterly, haben sie leider eingestellt. Es gab eben vierteljährliche ökonomische Newsletter. Die haben Volkswirte und Betriebs, ich glaube eher Volkswirte angestellt, um die Spielökonomie auszutarieren. Dass die halt wissen, okay, wie muss die Droprate an den Asteroiden sein, damit nicht zu viel Währung in das System gespült wird. Und wie sieht es eigentlich aus, hier sehen Sie ja Bounty Prices, wie sind eigentlich die aktuelle Preisentwicklung auf dem Markt, was ist so Angebot und Nachfrage, wo macht man Gewinne, wo macht man Verluste, ist es stabil? Und dann gibt es immer mal so Helden, die hingehen und es gab mal so eine ganz tolle Geschichte, der kaufte irgendein ganz billiges Gut in allen Systemen auf, packte das in ein riesiges Raumschiff, hielt sich ein kleineres Raumschiff mit diesem Gut nebenan und sprengte das groß in die Luft. Damit war in dem System plötzlich ein Gut, was vorher nichts wert war, unglaublich knapp und der Preis schnellte in die Höhe und er verkaufte das dann und hätte beinahe die komplette Ökonomie irgendwie zum Absturz gebracht, aber sie haben das dann noch hinbekommen. Haben aber gesagt, okay, also sein Game, er hat sozusagen das ganze System da ausgenutzt, er durfte das Geld auch behalten, war nur fair, aber die Ökonomen mussten dann halt gegensteuern, damit dieses Gut dann nicht völlig aus dem Ruder lief, weil das als Produktionsgut sehr wichtig war. Gut, also das gibt sogenannte Mudflation, ist so ein Begriff aus den Muds, hatte ich Ihnen ja erwähnt, diese Multi-User-Dungeons, das waren textbasierte massive Multiplayer-Online-Role-Playing-Games, in denen halt wie in allen Online-Rollenspielen, gerade in so Multiplayer-Games, es zu einer Inflation kommt. Es gibt zu viele Ressourcen, weil jeder, der reinkommt, die farmen halt neues Gold. Also jeder kriegt neues Gold dazu und es gibt zu wenig Anreize, das loszuwerden. Aber dann muss man sich fragen als Macher, entweder steigen dann die Preise im Auktionshaus, weil ja alle unglaublich viel Geld haben. Inflation heißt ja Preissteigerung. Wenn Sie sich in BWL und VWL bewegen, dann werden Ihnen die Begriffe auch bekannt vorkommen. Das ist ein Problem bei größeren Spielen, dass Sie irgendwann so viel Währung haben und wenn das Spiel schlecht gebalanced ist, dann haben Sie irgendwann gegen Ende des Spiels, können Sie sich alles leisten, können Sie alles kaufen und brauchen es auch nicht mehr. Und dann ist dieses, boah, egal, das Superschwert des ewigen Wachstums, ja, ja, die 200.000 habe ich auch. Und wenn Sie dann das auch nicht brauchen, dann verliert das Spiel irgendwann seinen Reiz. Also muss man Senken einführen, Gold Sinks, zum Beispiel Buying Upgrades from the Game, dass sie halt Upgrades kaufen müssen. Buying Food, Potions and Supplies, das ist ganz gut, weil die konsumiert werden. Any other consumable item, die müssen sie kaufen und dadurch verschwindet dann wieder Gold. Buying Services from the Game, such as Healing, Item Repair, Transportation throughout the Game World or Storage Space. Also wenn sie was reparieren wollen, gehen sie zum Schmied und der, im Grunde genommen ist es sowas wie ein Tausch, die kriegen ja was dafür. Aber das Gold verschwindet dann zumindest. Und da sich die Waffen oder ihre Ausrüstung natürlicherweise abnutzt, wird ständig Gold aus ihrer Tasche gezogen. Oder wenn sie irgendwie fliegen wollen oder sich transportieren lassen, es kostet immer ein bisschen was. Item Degradation. Items may have a small chance to degrade or break when used. Und dann müssen sie es wieder reparieren lassen. Selling items to NPC pawnbrokers who resell them to other players at a substantial markup. Also sie können Sachen verkaufen. Bei großen Spielen ist es ja nicht unüblich, dass Sie haben diese ganzen Kräuter, aber Sie haben keine Kräuterkunde, also verkaufen Sie diese Kräuter für lau, aber dann kommen andere, die haben Kräuterkunde, haben das Kraut nicht, die kaufen es für das Doppelte. Und schwupps, verschwindet wieder Gold aus dem Gesamtsystem. Sie kriegen die Hälfte von dem, was der andere gibt. This can be seen most as the following example. You buy something of an NPC and then you don't need it and you will not get the full price back again. Even if you just bought it 2 seconds ago. Also bei dem gleichen Händler, Sie kaufen was, oh, das habe ich ja doch, ich verkaufe es und dann gibt er Ihnen noch die Hälfte. And then you sell it for like half price. If you need the item once again, you just have to buy it for 100% again. Also man verliert immer Geld, wenn man mit Händlern in Spielen handelt. Another good example of a gold sink from a game is Dungeons and Dragons Online. Players can mail items to other characters, have curses removed or gamble with NPCs all for an appropriate fee. Also Sie können ganz viele Dinge machen, aber es kostet immer so ein bisschen was. So ein bisschen wie im Casino. Sie können bei Roulette immer gewinnen, aber bei der Null gewinnt die Bank und davon leben die Banken ziemlich gut, weil die Null dann doch häufiger fällt. Und bei anderen Spielen ist es ähnlich, dass Sie einfach dafür sorgen, Sie können mitmachen, aber es kostet 10%. Und die 10% davon lebt das Ganze. Das bringt uns dann auch zum nächsten Element. Also es gibt ja diese vier Funktionen von ökonomischen Spielobjekten: Quelle, Senke, Konversion und Tausch. A converter is a mechanic and usually an entity too that turns one or more resources into another type of resource. Also Sie haben den typischen Wechsel bei Halo: Munition bringt Kills. Wenn Sie Kills zählen, weil Sie in Ihrem Multiplayer-Game halt gerankt werden, wer die meisten Gegner irgendwie gefrackt hat, dann tauschen Sie Munition um. Und manchmal ist die Munition, wenn Sie in die Luft schießen, ist es verloren, ist eine Senke. Wenn Sie aber einen dafür erledigen, ist es eine Konversion, da wird die Munition umgetauscht. Also insofern gibt es in Halo oder in diesen ganzen Online-Shootern gibt's mehr Senken als Konversionsmöglichkeiten. Sie können ja immer Munition verballern. Wobei Munition ja auch regelmäßig respawnt. Also es gibt irgendwo unendliche Quellen an Munition, damit das Spiel wäre witzig, wenn es nur endliche Quellen gäbe und alle schießen in die Luft oder treffen nicht gut und dann stehen sie alle und haben keine Munition mehr, weil die Map leer ist. Und dann müssen sie zusammen Poker spielen. Das wäre doch mal netter. Okay, aber meistens ist Munition beliebig oft da und es gibt genügend unendliche Quellen in dem Level. Und Sie können es dann halt konvertieren. Bei Minecraft, wenn Sie was essen, dann konvertieren Sie das Essen in Lebenspunkte, beziehungsweise erstmal in Hungerpunkte und die dann in Lebenspunkte sich über die Zeit umwandeln. Es gibt auch entsprechende Listen, wie viele Hungerpunkte Sie nehmen oder Foodpoints Sie für ein Lebensmittel bekommen, sodass Sie auch hier optimieren können und sagen, na, lieber Kuchen backen, da kriege ich irgendwie so viel von, aber es kostet mich auch entsprechend viele Ressourcen und dann sind Sie irgendwann hier. Im Minecraft Production Web und es ist faszinierend, das ist ein Produktionsnetz, Das kennen Sie auch in der BWL, wenn Sie Güter produzieren wollen. Ein Bäcker muss das auch wissen, wie viel Mehl und welche Körner und wie viel Sauerteig er für welches Brot braucht. Jeder Händler muss das wissen, jeder Produzent muss wissen, was brauche ich für Rohstoffe, was kriege ich an Output, was ist was wert und mache ich einen Gewinn damit, indem ich die Rohstoffe veredle zu größeren Produkten. Das ist ganz normal, dass Sie sowas modellieren und dann auch irgendwann wissen, wo sind die Engpässe, wo kriege ich die Rohstoffe her, was mache ich, wenn dort gestreikt wird oder ein Ausfall ist, kriege ich die Rohstoffe woanders her. Das hat jeder Produzent im Kopf und in Minecraft als Spieler hat man das dann auch immer im Kopf. Wenn man das ernsthaft betreibt, dann weiß man, am Anfang steht Holz. Und mit dem Holz kann ich dann eine Hacke bauen, damit kann ich Steine abbauen, damit kann ich besseres Material bauen und irgendwie andere Erze abbauen. Und dann entwickelt sich das so langsam. Und je länger Sie dieses Spiel spielen, desto mehr baut sich in Ihrem Kopf so ein Netz von Abhängigkeiten auf. Und wenn Sie hier genau hinschauen, gibt es Punkte in diesem Netz, damit fängt es an. Also die werden nicht produziert, Gras und Erde, das liegt einfach rum. Aber Sie brauchen ein paar davon, um weiter vorwärts zu kommen. Also, oder Sie brauchen so und so viele Steine und damit können Sie dann wieder was machen. Und am Anfang steht halt Holz. Irgendwo in der Mitte gibt es diese Holzblöcke genau da und damit fängt das Spiel ja sowieso an, also dass Sie erstmal mit der Hand das Holz abbauen und damit sich die ersten Werkzeuge bauen können. So und andere Dinge, die stehen vielleicht auch am Anfang, weil sie nicht gebaut werden, also diese ganzen Erze, aber um die Erze abzubauen, brauchen Sie halt entsprechende Werkzeuge. So und so wird es dann also immer komplexer. Und im Grunde genommen haben Sie bei dem Craften eine Form der Konvertierung. Sie geben die und die Ressourcen und bekommen dazu dieses und jene Objekt. Das ist eine Konvertierung, aber die Ressourcen sind danach weg. Sie können auch das nicht wieder zurückwandeln in den meisten Fällen. Also die Hacke geht dann irgendwann kaputt, das ist eine typische Senke. Die nutzt sich ab, Sie können sie auch nicht reparieren. Und irgendwann ist sie kaputt und dann müssen sie eine neue bauen und so gibt es so eine Ökonomie, aber letztlich gibt es so viele Ressourcen in dieser Welt und viele spawnen einfach auch wieder. Also vielleicht nicht die Blöcke, aber davon gibt es ja nun wirklich nicht zu wenig. Die Monster spawnen wieder, aber sodass sie im Laufe der Zeit immer mehr bekommen. Das ist so ein Spiel für Leute, die halt sehen, wie sie immer reicher werden. Es gibt sowas wie so ein Pseudotausch, aber es ist diese Dorfbewohner, da können sie halt unglaubliche Mengen an Ressourcen für unglaublich wenig Smaragde geben, die bekommen sie. Also ich glaube, inzwischen kann man sie auch finden, die Smaragde. Es gab lange Zeiten, da war es die einzige Möglichkeit, diese Währung der Smaragde zu bekommen, war im Handel mit den Dorfbewohnern. Es ist aber so, dass die Dorfbewohner haben nicht begrenzte Ressourcen. Es ist kein Tausch. Also wenn sie eine Karotte von denen bekommen, dann haben die nicht eine Karotte weniger, sondern sie können immer hingehen und ihre Smaragde in Karotten umwandeln. Oder ihre Karotten ins Markte umwandeln. Also das ist so auch, was so Quelle und Senke angeht, also zu absurden Preisen. Ich habe, glaube ich, noch nie mit denen gehandelt, weil das Zeug immer billiger woanders zu holen ist. Aber es ist so eine Möglichkeit, wie sie, wenn sie allzu viel haben von dem einen, halt den einen oder anderen Markt verdienen können, aber sie müssen halt 300 Fische fangen, damit sie sich halt dafür dann irgendein Schwert kaufen können. Wer macht denn das? Also das kauft man in der Zeit auch schneller selber. Also ein Pseudotausch, weil die im Gegensatz zu einem echten Tausch nicht mit begrenzten Ressourcen arbeiten. Die haben beliebig viele Smaragde und beliebig viele von ihren Items. Ein echter Tausch hingegen ist die letzte Mechanik. A Trader Mechanic governs trades of goods, generally between the player and the game. Also sie geben eine Ressource rein, zum Beispiel sie haben drei rote und keine blaue. Der Trader sorgt dafür, dass sie die drei roten aufgeben müssen, dann kriegt das halt auf der rechten Seite der und sie bekommen dafür zwei blaue und die fließen dann zurück. So und dann hat aber der auf der rechten Seite hat jetzt plötzlich rote, aber weniger blaue und manchmal kann man zurücktauschen, manchmal aber auch nicht. Hier bei Fallout ist so ein typischer Händler, da können sie was kaufen, aber das Interessante daran ist, sie können das kaufen und müssen dann ihre Kronkorken abgeben, dann hat der aber ein Item weniger davon. Man sieht ja, wie viel er da hat auf seiner rechten Seite. Sie können ihm auch Sachen verkaufen, dann gibt er ihnen Kronkorken, dann hat er das aber auch im Bestand. Das ist bei einem, dann weiß man, okay, der hinten, der hatte doch die und die Munition oder der hatte das, was ich brauche. Also muss man sich die Händler merken, die bestimmte Items vorrätig haben und auch nur in begrenzter Anzahl. Spannender wird es auch, wenn Sie ein Multiplayer spielen mit Händlern zu tun haben, die sich wirklich die Items merken, sodass es sein kann, ein Spieler hat da vor kurzem was verkauft, das Warenangebot des Händlers ändert sich, je nachdem, wer bei Ihnen vorbeikommt, sodass Sie sich auch nicht darauf verlassen können, dass der immer die Magnum-Munition hat, weil es sein kann, ein anderer Spieler hat die halt inzwischen aufgekauft. Das funktioniert im größeren Maßstab bei diesen Marktplätzen, die ich ja eingangs schon erwähnt hatte. Also Auktionshaus ist so ein ganz typisches Beispiel für Tausch. Ein Spieler hat ein Item, gibt es am Marktplatz, stellt es ein und dann kann es jemand kaufen, muss dafür aber Geld bezahlen. Also Gold, Silber oder Kupfer. Und die Preise variieren je nach Angebot und Nachfrage. Bei EVE Online, das schon erwähnte, da gibt es halt auch so ein Auktionshaus und deswegen war dieser Heist auch möglich. Also ich kaufe billig einen Gegenstand, schiebe ihn in eine Senke, also sprenge das Schiff und die Items in die Luft und habe aus dem übrig gebliebenen, ja, habe ich einen entsprechenden Mehrwert generiert, weil das Weltsystem weiß sofort, wie knapp das Gut ist. So, und da ist die große Aufgabe, das ins Gleichgewicht zu bringen. Gleichgewicht bezieht sich nicht nur auf Handel und Tausch oder Auktionshäuser, sondern es bezieht sich auf alle möglichen Spielmechaniken. Bei League of Legends haben sie ja diese Minions, das ist ja auch eine unendliche Quelle, die strömen permanent in das Spiel. Und wenn man überhaupt nichts machen würde, würden die sich immer aufreiben. Also es ist so ein Spiel, was erstmal im Gleichgewicht ist, weil von beiden Seiten die Minions aufeinander zuströmen auf drei Lanes. Und wenn die Spieler sich hinsetzen würden, dann würden die sich da bis zum Ende aller Zeiten aufreiben. Und das Ziel des Spiels ist es, dieses Gleichgewicht gezielt zu stören, wenn man so will. Also sie müssen dafür sorgen, dass sie schneller ihre Produktionsrate oben halten und mit den Minions zusammen, Damage per Seconds ist ja so eine der großen Währungen in diesem Spiel, also sie müssen sich hochleveln, dass sie schneller Schaden machen, und dann müssen sie noch geschickt sein und dann sorgen sie dafür, dass der ökonomische Fluss zu ihren Gunsten sich beeinflussen lässt, beziehungsweise sie müssen ja vor allem den Nexus da zerstören. Also es ist ja halt nicht ganz unabhängig von den Minions, weil sie die brauchen, um sich zu unterstützen. Und häufig ist es so, wer einmal die Oberhand hat, also wer die Produktionsrate zum Beispiel hochtreibt oder den Raumgewinn erhöht, der gewinnt dann auch das Spiel. Und es ist ähnlich wie bei Monopoly, so nach einer 20 Minuten weiß man, wer gewinnt, und dann braucht es eine halbe Stunde, bis sie auch gewonnen haben. Und nur ganz selten reißt dann ein Team das nochmal rum. Also ich finde es schon sehr, so sehr siechend, so dass man wirklich lange weiß, wir haben wohl keine Chance mehr, aber man verteidigt es immer bis zum Letzten und guckt, wie lange man es raushalten kann. Bei Mario Kart gibt es ja einerseits diese Rubberband-Mechanics, wenn man im Singleplayer ist. Wenn Sie im Multiplayer Mario Kart spielen, dann gibt es die Power-Ups. Und die sind halt auch so ausbalanciert, wenn Sie weiter hinten sind, kriegen Sie mächtigere Power-Ups. Also Sie kriegen dann eine Rakete oder einen Stern oder Blitze für die anderen. Und wenn Sie vorne sind, kriegen Sie immer nur Münzen, vielleicht mal eine Bananenschale und ganz selten irgendwas wirklich Großartiges. Und das geht natürlich darum, dass man den hinteren Spielern mehr Möglichkeit an die Hand geben will, wieder zur Gruppe aufzuschließen. Und das sorgt dafür, dass das Spiel dann doch so eine Balance findet, dass klar, also wer schlecht spielt, spielt schlecht, aber dass zumindest wer mal Pech gehabt hat oder in irgendeiner Form von der Strecke gekommen ist, durch geschicktes Spiel durchaus wieder aufschließen kann, weil er ja die Möglichkeit hat, durch stärkere Power-Ups dann auch schneller zu werden oder die Mitspieler entsprechend zu behindern. Also das sind solche Anmerkungen zu der normalen Spielökonomie. Es gibt jetzt noch ein paar Folien zur hybriden Ökonomie, die in den letzten Jahren wieder stark zugenommen hat. Sie sehen es ja an den Arcades, Pay-to-Play ist ja kein neues Geschäftsmodell, also werfen Sie ein Quarter ein, damit Sie mal drei Leben haben. Da haben Computerspiele mit angefangen, beziehungsweise ein bestimmtes Dispositiv hat damit angefangen. Inzwischen gibt es halt dieses Free-to-Play, also Sie können spielen, aber Sie müssen ab und zu mal Premium-Ressourcen reinwerfen, also um sich vielleicht viel Spielzeit zu kaufen. Diese Premium-Ressourcen in Form von Diamanten gibt Ihnen das Spiel aber nicht in ausreichender Menge. Sie können sie auch nicht erwirtschaften oder farmen. Also so vielleicht gibt es ab und zu mal was, aber zu wenig. Sie brauchen immer mehr davon. Und dann gibt es die Möglichkeit, das zu kaufen. Also Sie können halt hier einen Sack, also es ist ja ein bisschen älter hier, aber es hat sich ja bei Clash of Clans nicht wirklich geändert, einen Haufen Gems für $3 oder Pfund hier kaufen oder einen Sack oder eine Truhe, das sind ja alles nur Metaphern, also du kriegst halt 6.000 oder 2.200 oder 500, das kostet dich so und so viel Geld. Und diese ganzen Free-to-Plays basieren darauf, dass es einige Menschen gibt, die wirklich dieses Geld ausgeben und zwar regelmäßig. Also und dann die Whales, die sogenannten Großausgeber, die halt sagen, boah, diese 1.000 Euro, das ist mir mein Hobby schon wert, und die sorgen dafür, dass der Laden dann läuft. und bezahlen diese absurden Preise. Also Sie können ja 15.000 Gems für 100 Euro kaufen. Wer gibt denn 100 Euro für 15.000 Juwelen aus, die man in dem Spiel innerhalb von 10 Minuten verbraten kann? Also es ist ja noch nicht mal so, dass man danach hat man das ganze Spiel, ganz im Gegenteil. Also dann hat man halt vielleicht sich zwei Level gekauft und dann braucht man es wieder. Also das ist schon interessant, wie viel Geld damit generiert werden kann, aber es rechnet sich auch nur, weil es einige gibt, die aus Gründen, die sich mir nicht erschließen, dieses Geld ausgeben. Andere sind Aufmerksamkeiten. Also wenn Sie Like Us on Facebook, kriegt man 3.000 Münzen. Oder Follow Us on Twitter, gibt man, aber Twitter steht schlechter im Kurs, 1.500 Münzen. Und Google Plus hat auch nur 1.500. Also da gibt es so verschiedene Varianten. Oder hier Win a Friend. Wenn Sie es schaffen, dass Sie einen Freund dazu bekommen, auch dieses Spiel zu spielen, kriegen Sie auch Münzen, so Kopfgeld. Für so Drückerkolonnen. Dann müssen Sie Ihre melde dich da mal an, dann kriege ich irgendwie Münzen. Und so. Das sind so Möglichkeiten, wie Sie Ökonomien verschachteln miteinander. Also das verlässt dann den Rahmen der Ingame-Ökonomie und geht halt in die echte Ökonomie oder in die Ökonomie der Aufmerksamkeit. Sie müssen Dinge einsetzen, die mit dem Spiel so gar nichts zu tun haben. Üblicherweise verschämt in irgendeinem Optionsmenü verborgen, weil man auch klar macht, das hat mit dem Spiel jetzt nichts zu tun, aber plötzlich wird dein Ritter reicher oder dein Dorf wird jetzt irgendwie wohlhabender, weil es dieses Gold bekommen hat. Also Sie sehen hier Pay-to-Play, Sie können sich Figuren kaufen, bei den vielen Arcades haben Sie drei Leben, also Sie werfen einmal Geld ein, kriegen dann drei Leben und dann ist gut. Bei Gauntlet hingegen kaufen Sie Life Points. Also Sie haben sozusagen, Sie können sich im Level bewegen und wenn Sie auf einen Gegner treffen, zieht der Ihnen Lebenspunkte ab. Und wenn Sie null Lebenspunkte haben, Health Zero, dann sind Sie raus aus dem Spiel. Health Zero in Sid Coin. Sie können sich halt entweder, Sie können dann neu starten, verlieren aber Ihre Punkte. Oder Sie werfen rechtzeitig Münzen nach und dann kriegen Sie nicht mehr Leben, also so sagen Sie drei Leben mehr, sondern Sie kriegen mehr Lebenspunkte dazu. Ist ganz clever, weil Sie ja, wenn Sie das zu viert spielen, will ja keiner der Erste sein, der aussteigt. Und dann wirft man lieber nochmal einen nach, um im Spiel zu bleiben. Oder bei Don Pachi und bei vielen der Spiele, so ab den 90ern, fing das an, Continue. Und Sie haben Ihre drei Leben verloren, das Spiel ist zu Ende. Sie haben aber jetzt 10 Sekunden Zeit, hier hat man noch 4, 10 Sekunden Zeit, um Geld nachzuwerfen und dann kriegen Sie wieder 3 Leben, machen aber an der Stelle weiter, wo Sie geblieben sind. Und damit ist es möglich, solche Spiele durchzuspielen, wenn Sie entsprechend viele Münzen mitbringen. Das können Sie oben immer mal ausprobieren, weil wir ja kein Geld verlangen, dann drücken Sie halt 100 Mal drauf und dann können Sie solche Spiele wirklich mal durchspielen. Andere Ressourcen, die Sie gegen Geld kaufen können, ist Zeit. In World of Warcraft können Sie jetzt gleich als Level 90 Charakter einsteigen für $60. Dann müssen Sie sich ja nicht hocharbeiten, sondern Sie im Grunde genommen Ihre Spielzeit, Sie wollen gleich ins Endgame und zu den tollen Raids und so, dann sagen Sie, ja, dann kaufe ich mir gleich so einen 90er Charakter. Das funktioniert inzwischen, denn Sie können das ja halt auch illegal in China kaufen oder irgendwo anders. Insofern hat dann Blizzard gesagt, ja, dann verkaufen wir es den Leuten gleich selbst, sonst kaufen sie es woanders. Oder Wartezeit in Clash of Clans, complete the previous building and free up a builder. Also wenn Sie Geld, in dem Fall Juwelen, einsetzen, dann wird Ihr Gebäude schneller fertig und Sie können den Bauarbeiter wieder für was anderes benutzen. Das kostet Sie Premium-Währung und hatte ich ja schon eben gezeigt, die müssen Sie halt für bares Geld kaufen. In EVE Online kaufen Sie Pilot License Extensions, also Piloten, also eine Maut, wenn Sie so wollen. Sie dürfen jetzt weiterfliegen in dem System. Das ist so, in der Narration wird das klar gemacht. Sie müssen immer diese Lizenz verlängern lassen. Aber One Plex kostet halt irgendwie 20 Euro und 2 Plex ist nur 34 und Sie können das halt im Pack günstiger kaufen. Aber das Spiel macht, es gibt so ein paar Spiele, die das anbieten, gibt Ihnen die Möglichkeit, durch Ingame-Währung diese Pilot-License zu kaufen, weil es sich eben hierbei nicht um sowas so extradiegetisches handelt, wie Leben oder sowas Abstraktes, sondern Pilot-License-Extensions können Sie auch als Dokument in dem Spiel haben. Und wenn Sie das Geld ausgeben, also die entsprechenden Credits haben, und dann können Sie sich Ihre Lizenz selber erwirtschaften und müssen kein Echtgeld bezahlen. Wovon lebt diese Firma? Na, davon, dass also die Zeit, die man dafür braucht, nicht jedem zur Verfügung steht, also kauft er dann doch Geld. Aber es gibt einen Wechselkurs Dollar in Ingame-Währung, weil man das auch verkaufen kann. Sie können auf dem Auktionsmarkt auch Pilot-License-Extensions verkaufen gegen gegen die Währung und die können also sagen, ich kaufe mir für 20 Dollar so ein Ding und verkaufe das aber auf dem Auktionsmarkt, kriege dafür dann 300.000, 600.000 Credits. Können sie machen. So, und damit haben wir eines der wenigen Spiele, also es gibt ein paar, die das machen, die wirklich einen Währungskurs haben, was kostet eigentlich eine Währung in Dollar und umgekehrt. Und deswegen kennt man diese Raumschlachten, die halt auch sich in Ingame-Währung ausdrücken lassen, wie teuer war es, so ein Raumschiff zu kaufen. Können Sie auch sagen, dass in Echtgeld wäre das so und so, so viel zu dem Zeitpunkt. Sie sehen ja, der Wechselkurs ist, wie bei vielen Wechselkursen, dann doch tagesformabhängig. Und das macht es interessant, weil die Währung plötzlich, also plötzlich kriegt alles Ihr Handeln. Wenn Sie eine Stunde lang in dem Asteroidenfeld arbeiten, kriegen Sie Erze im Wert von 100.000. Und dann wissen Sie aber, wie viel das in Echtgeld wert wäre. Also was ist eigentlich Ihr Stundenlohn? Jetzt kann man diese ganzen ökonomischen Prozesse, die man auf den Arbeitsmarkt draufsetzt, kann man auch auf dieses Spiel anwenden. Und deswegen stellen die auch diese Ökonomen an, weil sie genau solche Wechselkurse verfolgen und darauf achten, dass es da nicht zu inflationär wird und dass es ungefähr in der Waage bleibt. Das bringt uns dann auch zu Geschäftsmodellen. Wie kriegt man eigentlich Menschen dazu, also wie, wovon leben solche Spiele? Also wenn wir uns jetzt schon mal die äußere Ökonomie anschauen. Das eine ist das Abonnementmodell. Sie müssen monatlich Geld bezahlen, damit sie das Spiel spielen. So leben ja inzwischen auch die PlayStation Networks und Xbox Networks. Sie müssen monatlich einfach Geld bezahlen, dass sie dort teilnehmen können an diesem Spiel. Es gibt den Abo mit In-Game-Wechselkurs, EVE Online oder Wildstar sind solche Spiele. Sie können Abo zahlen oder Sie erwirtschaften es im Spiel. Sie können es frei spielen, wenn Sie den Klient kaufen. Also dadurch, dass Sie 70 Euro bei Guild Wars halt 50 Euro ausgeben für das Spiel, können Sie danach aber die Server benutzen. Ist schwierig, weil Sie als Hersteller, Sie haben ja monatliche Kosten für die Server, müssen Sie dafür sorgen, dass auch permanent dieses Spiel verkauft wird. Ansonsten haben Sie einmal richtig einen Berg Geld, so bei der Release. Und danach müssen Sie davon aber dauerhaft die Server finanzieren, was sich häufig nicht rechnet. Das führt dann auch zum Tod von MMOs, gibt es ja regelmäßig, dass solche Server abgeschaltet werden. Es gibt die Free-to-Play-Variante, aber mit Micropayment. Also Sie können sofort den Client runterladen und spielen, aber wenn Sie bestimmte Extras haben wollen, müssen Sie dann doch bezahlen. Die können spielentscheidend sein, also Pay-to-Play, oder das können so kosmetische Dinge sein, dass Sie irgendwelche Kleidung kaufen oder spezielle Hüte oder sowas. So funktioniert ja auch League of Legends. Sie können sich bestimmte Privilegien kaufen, mit irgendeinem Helden da zu spielen oder halt bestimmte Outfits, aber es ist nichts Spielentscheidendes. Also das Spiel selber funktioniert in seinem ganzen Ausbalancierten, ohne dass Sie Geld ausgeben müssen. So, und dann gibt es die Variante des Freemiums, also mit Premium-Content, den Sie kaufen können. Hier sehen Sie es in Neverwinter. Hero of the North Pack, für nur 200 Dollar kriegen Sie den Monster Baranson Renegade, Heavy Giant Spider, Panther, was auch immer Sie dann, diese Items haben Sie, was auch immer die dann machen. Respect Token, Back of Holding, 3 extra Character Slots, also zum Teil also diegetische Items, die Sie brauchen, oder so zusätzliche Dinge, die Sie im Zweifel für die Verwaltung des Großspiels brauchen. VIP Game Access, Moonstone Regular und Dungeon Master. Das gibt es bei manchen Spielen, dass sie halt solche Premium Packs anbieten, um Menschen, die zu viel Geld und zu wenig Zeit haben, dazu zu bringen, zu sagen, hey, gib doch mal ein paar extra Dollar aus und dann kannst du ein anderes Spielerlebnis haben als andere. Und dann gibt es als letzten Punkt noch, wenn man schon hybride Ökonomien hat, gibt es natürlich auch Sekundärmärkte, die sich erschließen. Es gibt die sogenannten Real Money Traders, die im Volksmund auch Chinese Gold Farmer genannt werden, wobei das längst nicht mehr nur Chinesen sind und die farmen auch nicht nur Gold, aber es hat damit angefangen. Also es gab einfach gerade im Ostasiatischen eine Menge Jugendlicher, die von den Ländern, also da von der landwirtschaftlichen Arbeit in die Städte gegangen sind und dort dann ins Computerspielgewerbe einstiegen. Also manche wurden da reingelockt und gezwungen, 12 Stunden pro Tag WoW zu spielen. Aber es gab auch, einige sagen, mein Bruder arbeitet bei den Nike-Werken und ich bin hier halt als Goldfarmer tätig. Und die den ganzen Tag über halt diese Farming-Routen ablaufen oder immer das gleiche Monster töten und die Drops aufsammeln oder irgendetwas tun, was halt sehr repetitiv ist. Aber dann im Web anbieten, gibt es ja immer noch, okay, du kannst dir 1000 Goldmünzen in WoW kaufen oder dieses oder jene Item kann man sich kaufen. Und dann gehen sie hin als westlicher Wohlstandsbürger und sagen, okay, das kostet mich ja 8 Stunden, dann zahle ich lieber $2 und dann kann ich mir das sparen und kann mich gleich hochleveln oder mir dieses Item kaufen oder was auch immer. Dann überweisen sie das auf ein Konto, das Geld, dann treffen sie sich in der Spielwelt an einem ausgemachten Ort, dann lässt er das fallen und sie sammeln es auf. Das ist so eine Variante. Oder es gibt halt irgendeine Möglichkeit, wie man, wenn man in-game sich solche Items zuschieben kann, dann entsteht da draußen eine Sekundärökonomie, in der gesagt wird, wir haben das Item, wir verkaufen es dir billiger, als du es selber erwirtschaften kannst. Das ist natürlich verboten und wenn man da rauskommt, dass man das tut, dann fliegt man raus. Aber wie soll das denn rauskommen? Es gibt so Möglichkeiten, ja klar, also man kann sehen, plötzlich hat er 1 Million mehr, dann kann man schon hellhörig werden. Und es gibt verschiedene Versuche, solche Real-Money-Traders zu erwischen. Aber es ist gar nicht so einfach. Und es ist wiederum eine eigene Szene, die sich da gründet. Es gibt natürlich auch eine Szene, die jagen die dann, weil die halt die Spielökonomie durcheinander bringen. Die erwirtschaften ja unglaubliche Mengen. Wenn da 10.000 oder 100.000 Asiaten den ganzen Tag nur farmen, also irgendwann merkt das so eine Spielökonomie. Also gibt es dann Leute, die sagen, die bringen die alle um. Und da gab es dann so Hunts auf Chinese Gold Farmers. Und das wurde dann auch noch rassistisch. Also es war alles ganz merkwürdig. Weil es dann wirklich gegen die Chinesen ging und nicht einfach für die Spielökonomie. Also ganz eigenartige spielkulturelle Ausprägungen gibt es da. Sie finden es aber immer noch, solche Angebote im Netz, für Online-Spiele, in denen es eine Ökonomie gibt und die Möglichkeit, Ressourcen zu tauschen. Es gab dann den Versuch bei Diablo zum Beispiel von Blizzard zu sagen, nee, den Itemshop bieten wir schon selber an, da kannst du dir selber für Geld diese Items kaufen, da musst du nicht den Umweg über diese dritten Seiten machen. Das wiederum wurde aber gewertet als den billigen Versuch, den Spielern Geld abzunehmen, insbesondere weil manche Spiele dann so dreist wurden zu sagen, ja, du kannst das Spiel auch nur richtig gut spielen, wenn du nochmal 70 oder 100 Dollar zusätzlich ausgibst, weil du nur dann das tolle Schwert oder Schild bekommst, mit dem man das Spiel elegant lösen kann. Jüngstes Beispiel ist, wie heißt es mit den Wikingern, Samurai und Piraten oder so? Wie heißt es? For Honor, genau, For Honor, wo sie das Spiel als Vollpreistitel erwerben und danach noch Geld nachschieben können, um die ganzen Items zu kaufen. Also diese Diskussion gibt es immer noch, wie viel Geld man zusätzlich in so ein Spiel schieben kann. Hier ist es ja freiwillig und von der Spielmechanik auch nicht vorgesehen. Sie sehen aber auf der Liste, was die alles anbieten, also längst nicht nur WoW, sondern Guild Wars, Diablo, Final Fantasy, Rift, Star Wars. Inzwischen gibt es ja natürlich auf den Seiten entsprechend andere Angebote. So, also das ist, wenn Sie jemals sich damit, und gerade wenn Sie in die Spielebranche wollen, in Deutschland ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in einem Multiplayer-Online-Browser-Game landen, relativ groß, weil das die Geschäftsmodelle der deutschen Spieleindustrie vielfach sind. So, und dann müssen Sie sich mit solchen ökonomischen Prozessen auskennen, weil Sie natürlich auch wissen, schon beim Game Design sich überlegen müssen, wie verhandeln wir, wie verhalten wir uns zu Premium, zu Free-to-Play, wie leben wir, gehen wir damit um, dass es dann solche Sekundärangebote gibt, sollten wir mal erfolgreich werden. All solche Fragen muss man sich dann stellen, weil diese Online-Browser-Games ja dann auch vielfach von so einer Hybrid-Ökonomie leben und gar nicht so sehr wie Retail-Produkte, also dann drucken sie Blu-Rays und verkaufen sie im Laden oder verkaufen das per Steam, per Download, sondern Browser-Games üblicherweise können sie ja kostenlos runterladen und müssen dann sehen, wie es an ihr Geld kommt. Und da spielen solche ökonomischen Überlegungen eine entscheidende Rolle. So, damit bin ich mit der Ökonomie durch. Gibt es von Ihrer Seite Fragen, Anmerkungen, Wünsche? Dann machen wir jetzt 10 Minuten Pause und sehen uns um 10:30 wieder. Und dann würde ich Ihnen ein paar Dinge zur Hausarbeit schon mal erzählen. Ich habe jetzt schon mal die ersten schriftlichen Unterlagen fertig und dann kann ich Ihnen schon mal sagen, in welche Richtung sich das entwickelt.